den Predigttext einmal aus 2. Mose in der kurzen Variante und dann zum anderen noch aus dem 5. Buch Mose in einer etwas längeren. 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und 5. Mose 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dir es wohl ergehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, zurzeit finden ja in Birmingham die Europameisterschaften in der Leichtathletik statt. Und an diesem Wochenende laufen unter anderem die Staffelwettbewerbe, also 4x100 und 4x400. Und bei den Staffeln kommt alles auf den Wechsel an. Wenn ein Wechsel nicht klappt, dann ist alles verloren. Bei einem solchen Staffellauf müssen viele Dinge zusammenkommen. Wenn die Übergabe erfolgt, das sind ja 4 Läufer von 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4, die muss innerhalb einer bestimmten Wechselzone jeweils erfolgen, nicht früher und nicht später. Derjenige, der den Stab empfängt, der muss rechtzeitig loslaufen, um keine Zeit zu verlieren und in Schwung zu sein, wenn er den Staffelstab bekommt. Der Stabübergeber muss rechtzeitig loslassen. Kurz bevor er den Mitläufer erreicht, muss er rufen, Hep! Und dann streckt er die Hand aus und dann legt er ihm den Stab fest in die Hand hinein. Die beiden müssen gut eingespielt sein, die müssen sich gut kennen. Die müssen das 100-mal trainiert haben mit den Abläufen, wenn es im Ernstfall funktionieren soll. Und manchmal sieht man das gerade nach dem letzten Wechsel oft, wenn der Dritte an den Vierten übergeben hat und der Stab schon auf dem Weg Richtung Ziellinie ist, dann läuft der Dritte manchmal noch hinterher, obwohl er den Stab gar nicht hat und feuert den an, der jetzt als Schlussläufer den Stab ins Ziel tragen muss. Ein Staffellauf. Und dieser Staffellauf bietet ein großartiges Bild für eine Struktur, die der Schöpfer eingerichtet hat, damit die Menschheit überhaupt überleben kann. Der Staffelstab ist ein Bild für das Miteinander in einer Familie, für das Miteinander in einer Gemeinde. Und das Prinzip lässt sich sogar auf die Gesellschaft anwenden. Gott hat jeden Menschen in eine Generationenfolge hineingestellt. Wir rennen nicht allein unser Solo-Rennen über die Lebensbahn, sondern wir gehören zu einer Staffel. Jeder von uns, wir sind nicht einfach da, sondern wir kommen irgendwo her. Und wir kommen nicht nur von irgendwo, sondern von irgendwem. Wir haben Eltern. Und in vielen Fällen sind wir dann unsererseits daran beteiligt, eine nächste Generation mit auf den Weg zu bringen. Und auch diejenigen, die keine eigenen Kinder zeugen können, trotzdem einen wertvollen Beitrag für die kommende Generation leisten. Und diese Dynamik zwischen jung und alt und noch älter nennt man Generationenvertrag. Generationenvertrag. Wir haben eine unvermeidliche gegenseitige Verantwortung. Und das Herzstück des Generationenvertrags, den Gott mit seiner Schöpfung eingerichtet hat, ist die Familie. Aus Vater, Mutter und, wenn Gott es schenkt, Kindern. Und damit steigen wir wieder ein in unsere Predigtreihe über die 10 Gebote. Und diese Predigtreihe wiederum ist ein Teil unserer größeren Predigtreihe über das 2. Buch Mose. Und heute kommen wir zu dem 1. Gebot, in dem es um das Miteinander der Menschen geht. Also ganz konkret um das Verhältnis zwischen Vater, Mutter und Kindern. Wir haben es gehört in der Lesung. 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und dann nochmal die Wiederholung in 5. Mose 5, Vers 16 in der etwas ausführlicheren Fassung. Und Paulus zitiert dieses Gebot dann in Epheser 6, Wir haben es in der Schriftlesung gehört, wo Paulus das Zusammenleben der Familie beschreibt, auch unter Zugrundelegung dieses Gebots. Sie erinnern sich, bis dahin, also in den ersten Geboten, war es worum gegangen? Um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, du sollst den Feiertag um Gottes Willen heiligen. Ab jetzt geht es um Gottes Weisungen für das Miteinander von Mensch und Mensch. Und der Herr Jesus, der hat diese beiden Felder genial miteinander verbunden in seinem sogenannten Doppelgebot, das ich auch nochmal lesen werde, Matthäus 22, ab Vers 37. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das andere Gebot aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Summe aller Gebote. Und dieses Doppelgebot wird dann weiter entfaltet im Dekalog, in den 10 Geboten. Und auch in den 10 Geboten finden wir diese Doppelung. In der Theologie nennt man das diese 2 Tafeln der Gebote. Die erste Tafel enthält die Gebote für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und die zweite Tafel enthält die Gebote für das Zusammenleben der Menschen untereinander. Und übrigens, dieses weiße Stück Stoff am Talar, dieses Bäffchen, symbolisiert die beiden Tafeln und soll erinnern an diese beiden Gebotstafeln. Und jetzt werden Sie den Zusammenhang verstehen. Das erste Gebot auf der zweiten Tafel, also unser Gebot heute Morgen, lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Land, das dir Herr geben will. Das ist auf der zweiten Tafel, wo es um das Verhältnis von Mensch zu Mensch geht, das erste Gebot. Und dieses Gebot ist die Basis des Generationenvertrags. Dieses Gebot ist das Fundament, ist das Herzstück des Generationenvertrages. Wir finden es bei Mose, genauso wie wir gesehen haben, im Neuen Testament, etwa Epheser 6. Wie kann der Staffellauf der Generationen ein Erfolg werden? Darum geht es. Wie kann dieser Staffellauf der Generationen sicher über die Ziellinie gebracht werden? Die Antwort darauf gibt uns dieses Gebot. Nach der lutherischen Zählung ist es das 4. Gebot, nach der reformierten das 5. Sie wissen, da sind die Abgrenzungen etwas anders. Aber wir richten uns hier in der Regel nach der lutherischen Zählung. Also wir sagen, es ist das 4. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und jetzt taucht gleich eine Frage auf, nämlich, wenn wir sagen, das ist auf der zweiten Tafel das 1. Gebot, warum beginnt die 2. Tafel ausgerechnet so? Eltern sollen Kinder ehren. Könnte man nicht zunächst mit der Ehe beginnen? Das kommt ja dann 2 Gebote später. Dass man erst die Ehe ins Visier nimmt, das soll es nicht scheinen, und dann kommen die Kinder. Wäre ja denkbar. Warum beginnt die 2. Tafel ausgerechnet mit diesem Gebot, mit Vers 12, du sollst Vater und Mutter ehren? Einen ersten Hinweis finden wir durch den Vergleich mit der 1. Tafel. Überlegen Sie, womit beginnt die 1. Tafel? Und Gott redete alle diese Worte, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In der 1. Tafel geht es los mit der Ehre des himmlischen Vaters. Die 1. Tafel beginnt mit dem Gebot für die Ehre des himmlischen Vaters, der keine anderen Götzen neben sich duldet, der unsere ungeteilte Verehrung, unsere ungeteilte Hingabe beansprucht. Und das geht bis hin zu der Frage, wie wir mit seinem Namen umgehen. Und wir hatten gesehen, der Anfang der 1. Tafel, die Ehre Gottes, findet dann seinen Niederschlag im Anfang des Vater Unser, wo Jesus uns lehrt zu beten, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Verehre den Vater. Damit beginnt die 1. Tafel. Und jetzt vergleichen wir das mit dem Beginn der 2. Tafel. Du sollst Vater und Mutter ehren. Haben Sie die Parallele entdeckt, die Analogie? Wir sollen nicht nur den Vater im Himmel ehren, sondern auch Vater und Mutter auf Erden. Und das stößt uns auf eine überaus wichtige Entdeckung, die tief in der Bibel verankert ist. Hier auf der Erde gibt es nur deshalb Väter, weil es den Vater im Himmel gibt. Der eine steht am Anfang der ersten Tafel und die anderen stehen am Anfang der zweiten Tafel. Nochmal, hier auf der Erde gibt es nur deshalb Väter, weil es den einen Vater im Himmel gibt. Und wissen Sie, wer das am drastischsten formuliert hat? Der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 14, 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt auf Erden. Epheser 3. Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater wörtlich, nachdem jede Vaterschaft genannt wird im Himmel und auf Erden. Und da macht Paulus ein Wortspiel. Er sagt, ich beuge mich vor dem Vater im Himmel, Pater, und nach diesem Vater wird jede Vaterschaft, Patria, jede Vaterschaft leitet sich ab, verdankt sich diesem Vater im Himmel. Das heißt, jede Form von Vaterschaft, jede Patria verdankt ihre Existenz, ihre Identität Gott dem Vater. Luther hat deswegen gut übersetzt, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt. Das müssen Sie verstehen. Alle Vaterschaft hat ihren Ausgangspunkt bei Gott. Alle Vaterschaft hat ihre Begründung, hat ihren Maßstab bei Gott. Und Paulus schreibt hier im Himmel und auf Erden. Das gilt also für die geistliche Vaterschaft im Himmel. Wenn jemand durch Jesus Gottes Kind wird, Johannes 1, Vers 12, wie viele aber Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du an Jesus glaubst als den Sohn Gottes, wenn du von Jesus dir deine Schuld vergeben lässt, dann wirst du dadurch Gottes Kind. Aber von Gott kommt auch alle irdische Vaterschaft im Rahmen der Schöpfungsordnung. Und das gilt sogar für Väter, die noch nicht an Gott glauben. Die sind nur deswegen Väter geworden, weil es den Vater im Himmel gibt. Walter Lüthi schreibt das in seiner Predigt über unser Gebot so. Er sagt, was immer auf Erden den Namen Vater trägt, verdankt das dem Vater im Himmel. Und dieser Umstand, fährt Lüthi fort, dass der Vatername gleichsam in den Himmel geschrieben steht und damit heller glänzt als Sonne, Mond und Sterne, verleiht allem, was auf Erden Vaterschaft und Mutterschaft oder gar Kindschaft heißt, jenen höheren Glanz, der auf unserem Vater und Muttersein liegt. Zitat Ende. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Verstehen Sie? Und das ist der eigentliche Grund, warum Vater und Mutter zu ehren sind. Nicht in erster Linie, weil sie den Kindern das Leben geschenkt haben. Das ist auch gut. Nicht aus Dankbarkeit dafür, dass sie die Kinder aufgezogen haben. Diese Dankbarkeit sollte ebenfalls da sein. Aber sie sind zu Ehren deshalb, weil sie, ob sie es wissen oder nicht, den Vater im Himmel repräsentieren. Und weil sie als Väter und Mütter am Beginn der zweiten Tafel den gleichen Spitzenplatz einnehmen wie der Vater im Himmel am Beginn der ersten Tafel. Friedrich Keil zeigt in seinem Kommentar zu unserer Stelle die praktische Konsequenz dessen. Er sagt, dass in den Eltern die göttliche Majestät geehrt und gefürchtet werden soll. Dass in den Eltern die göttliche Majestät geehrt und gefürchtet werden soll. Warum? Weil die Eltern diese Stellung in der Schöpfungsordnung Gott verdanken und weil die Eltern dabei auf Gott hinweisen. Und darum zieht auch das Alte Testament diese Parallele immer wieder zwischen der Verehrung Gottes und dem Ehren der Eltern. Etwa 3. Mose 19, Vers 3, da sagt Mose, ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Und das Wort, was da für fürchten steht, fürchte seine Mutter und seinen Vater, ist das Wort, das sonst immer für die Furcht, für die Ehrfurcht vor Gott verwendet wird. Oder noch mal deutlicher, ein paar Verse später, 3. Mose 19, Vers 32, da heißt es, du sollst die Alten ehren und du sollst Gott fürchten. Wieder parallel zueinander, die Alten ehren und Gott ehren. 3. Mose 19, Vers 32. Also halten wir fest, wir ehren die Eltern nicht, weil sie göttlich wären oder vollkommen wären oder weil sie alles richtig machen, sondern die Eltern sind deshalb zu ehren, weil sie gegenüber ihren Kindern Gott repräsentieren, weil sie auf Gott verweisen Und dazu hat Gott eure Elternschaft bevollmächtigt. Und damit haben wir die erste große Aufgabe, die Vater und Mutter in diesem Generationenvertrag von Gott übertragen bekommen haben. Wir sind Stellvertreter. Wir sind Stellvertreter Gottes. Heute wollen wir ja die Verantwortung der Eltern in diesem Generationenvertrag untersuchen. Und nächste Woche, müssen Sie unbedingt wieder dabei sein, fragen wir dann nach den Aufgaben der Kinder. Also heute geht es um die Aufgaben der Eltern in diesem Generationenvertrag. Wir sind Stellvertreter Gottes. Hermann Betzel hat das in seiner Predigt über unser Gebot so gesagt, dass Gott in ganz unbegreiflicher Weise in Vater und Mutter seine Stellvertreter gegenüber den Kindern bestellte. Und darum, so Betzel weiter, liege nun auf Vater und Mutter ein Abglanz des göttlichen Segens. Ein Abglanz des göttlichen Segens. Und damit ist eins überdeutlich. Ich habe mich am Anfang meiner Befassung mit diesem Thema immer gefragt, warum werden denn dann nur die Kinder angesprochen in diesem Gebot? Aber das stimmt gar nicht. Dieses vierte Gebot wendet sich zunächst an die Eltern. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, da sind nur die Kinder angesprochen. Ihr Kinder, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Aber wenn man versteht, welche Stellung Vater und Mutter von Gott bekommen, dann erkennt man in diesem Gebot zunächst den Auftrag, als Vater und Mutter von Gott sich ganz bewusst in diesem Sinne zu verstehen, wie Gott das meint. Diesen Auftrag zu leben, diesen Auftrag als Stellvertreter Gottes zu leben, das ist das Erste, was an uns als Eltern aus diesem Gebot hervorgeht. Und das heißt nicht, dass wir uns göttliche Macht über unsere Kinder anmaßen, sondern das heißt, dass wir Gott repräsentieren gegenüber unseren Kindern und Gott unseren Kindern näher bringen. Und dabei hilft uns, dass Gott sich selbst in seinem Wort als Vater präsentiert. Das ist so schön. Nur ganz kurz können wir das hier machen. Gott präsentiert sich selbst in seinem Wort als Vater. Das Pauluswort, Epheser 3, Vers 14, haben wir gehört. Der gerechte Vater ist über alles. Aber das haben wir auch schon im Alten Testament. Schauen Sie, Psalm 103, Vers 13. Und mein Vorschlag ist, wenn Sie was zum Schreiben dabei haben, schreiben Sie sich wenigstens diese Bibelstellen mit, damit Sie die zu Hause nochmal nachlesen können. Und sonst können wir sie auch nochmal im Internet möglicherweise zusammenstellen. Also, Gott als Vater. Psalm 103, Vers 13, da steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und wir denken sofort an Lukas 15, Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus den Vater in seinem Erbarmen so liebevoll porträtiert. Der Vater des verlorenen Sohnes. Und zu diesem Erbarmen des Vaters gehört auch, dass er eindeutige Orientierung gibt, dass er Korrektur übt, dass er Grenzen setzt. Hebräer 12, Vers 7. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und das heißt nicht, den der Vater grün und blau schlägt, sondern den er erzieht, den er prägt, den er korrigiert, den er fordert. Wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und das braucht der Sohn. Vers 11, jede Züchtigung, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Gott, der Vater, der uns züchtigt. Und in dem allen waltet väterliche Fürsorge, die Jesus in Lukas 11 selbst bei irdischen Vätern voraussetzt. Viele von Ihnen haben dieses Wort im Ohr, wo Jesus sagt, wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange stattdessen böte. Da sagt Jesus, hey, wenn du ein Vater bist und dein Sohn bittet dich um Fisch, dann wirst du ihm doch keine Schlange geben. Und dann zieht Jesus von dort die Linie zu Gott und sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn nun sogar ihr, die ihr böse seid, ihr Sünder seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gott, der Vater. Und wir Eltern repräsentieren Gott. Und darum ist unsere größte Verantwortung, unsere Kinder mit dem bekannt zu machen, den wir repräsentieren. Das ist unsere größte Verantwortung. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 14, es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Die Eltern sollen den Kindern Schätze sammeln. Und die größten Schätze, die wir für unsere Kinder sammeln können, sind die Schätze des Evangeliums. Dass wir sie mit Jesus bekannt machen. Dass wir ihnen sagen, dass Gott sie liebt. Dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Eltern repräsentieren Gott. Und bei Timotheus, da lief das über die Großmutter. Und über die Mutter. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 5, 2. Timotheus 1, Vers 5, von dem ungefärbten Glauben, also von dem reinen Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Da war es die Mutter. Und dann sagt Paulus in 2. Timotheus 3, 15, darum kennst du die Heilige Schrift von Kind auf. Timotheus, du kennst die Bibel schon als kleiner Steppke, weil deine Mutter und deine Großmutter sie dir nahegebracht haben. Und deswegen werden hier im vierten Gebot auch die Mütter als eigenständiger Faktor benannt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Da steht nicht einfach nur, du sollst deine Eltern ehren. Da steht, du sollst Vater und Mutter ehren. Also die Mütter haben da auch eine ganz eigenständige Aufgabe. Und übrigens, damit liefert auch der Dekalog, also die 10 Gebote. Und Sie wissen, die 10 Gebote sind das Urgestein der abendländischen Ethik. Damit liefert auch der Dekalog einen klaren Beleg. Wofür? Für die heterosexuelle, binäre Konzeption der Ehe. Mann und Frau und niemand sonst. Das ist nicht kulturell bedingt. Das ist so vom Schöpfer verfügt und festgelegt. Mann und Frau. Und in dieser binären, heterosexuellen Struktur haben auch die Frauen Teil an dieser elterlichen Aufgabe, nämlich Gott zu repräsentieren. Die Männer tragen als Priester ihres Hauses die Letztverantwortung, aber die Frauen sind voll dabei, Gott zu repräsentieren. Und dazu hilft übrigens auch diese Stelle im Alten Testament, wo Gott sich ausdrücklich mit einer Mutter vergleicht. Jesaja 66, Vers 13, da sagt Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Es ist eher selten, dass Gott sich mit einer Mutter vergleicht, aber er tut das auch. Ich will euch trösten, Jesaja 66, 13, wie einen seine Mutter tröstet. Also, das ist die Basis des Generationenvertrags. Unsere Kinder sind nicht unser Besitz, sondern unsere Kinder sind uns von Gott zu treuen Händen anvertraut. Wie wir das im Psalm 127 gehört haben. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und Gott legt uns nun diese Bündelchen in den Arm, ja, zu treuen Händen. Und er macht das, damit wir sie in seinem Auftrag und nach seinen Maßgaben und als seine Stellvertreter behüten und auf den Weg bringen. Und daher kommt die Wucht dieses vierten Gebots. Wir sind Stellvertreter Gottes und von daher, ihr Lieben, ist es naheliegend, dass der Teufel, der große Zerstörer, mit Vorliebe das göttliche Familienkonzept attackiert. Dass der Teufel versucht, Eltern und Kinder auseinanderzureißen. Dass er alles dran setzt, die Substanz der Familie von innen her aufzulösen. Überlegen Sie mal, die Väter unseres Grundgesetzes hatten immerhin noch eine Ahnung davon, wie dringend eine Gesellschaft funktionierende Familien braucht und nötig hat. Und darum haben sie den Artikel 6 in die Verfassung geschrieben. Und spätestens seit den 60er Jahren läuft dann ein Dauersturm gegen Gottes Familienkonzept auf breitester gesellschaftlicher Front, sodass wir uns heute über dysfunktionale Familien tja, eigentlich gar nicht wundern sollten. Und daran sind nicht nur die 68er schuld, die auch in hohem Maße. Aber Walter Lüthi etwa sprach schon 1949 in einer Predigt in der Schweiz, in der braven Schweiz, 1949, in einer Predigt über unseren Text sprach er von einer Familienwunde. Eine Familienwunde, die viele mit sich tragen. Und Walter Lüthi erinnerte daran, dass auch die Bibel reichlich von Familiennöten berichtet. Er schreibt, aus dem Familienparadies ist ein Meer von Blut und Tränen geworden. Und eines der jüngsten Symptome dieser Zersetzungsstrategie ist die öffentlich gefeierte Möglichkeit, sich ein Kind aus den USA zu kaufen. Vielleicht haben Sie gelesen, letzte Woche jetzt, ein Ehepaar aus Kalifornien hat ein Kind bestellt und die Leihmutter, die sogenannte Leihmutter, ist ein grauenvoller Begriff, stellte dann fest, dass dieses Kind schwer herzkrank ist und die Käufer, die Besteller wollten erzwingen, dass es abgetrieben wird. Ein krankes Kind wollen wir nicht, das haben wir nicht bestellt. Und die wirkliche Mutter hat um dieses Kind gekämpft und es scheint gut auszugehen. Aber wir müssen gar nicht nach Amerika gucken. Viele denken jetzt wahrscheinlich an das Beispiel des früheren Gesundheitsministers und Fraktionsvorsitzenden jetzt im Juli, der zusammen mit seinem homosexuellen Lebenspartner in Amerika bestellte, was in Deutschland noch rechtlich verboten ist, ein Kind. Und das ist kein Ausnahmefall, es kommt immer mehr in Mode. Vor dem Ex-Gesundheitsminister machte bereits ein amtierendes Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag das Gleiche. Der ist übrigens auch noch Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Der hatte sich schon im April ein Kind aus Amerika gekauft. Nach dem gleichen Muster. Ja, dann wird immer aus Deutschland so, ich sag mal, der männliche Beitrag geliefert und das Geld. Und dafür trägt dann eine Frau nach künstlicher Befruchtung das Kind, ihr Kind im Mutterleib aus, gegen eine hohe Summe. Und nach der Entbindung wird das kleine Geschöpf dann vertragsgemäß seiner Mutter weggenommen, um im fernen Deutschland jetzt im Besitz von zwei Männern zu sein, die das groß in der Presse feiern. Aber vor Gott gibt es keine Leihmütter, sondern vor Gott gibt es nur Mütter und Väter. Aber wie soll eine Mutter das alles aushalten, ohne dass ihr Gewissen abgetötet wird? Und wir sehen, hier wird Gottes Generationenvertrag mit Füßen getreten. Und das wehrlose Geschöpf wird aus seiner engsten Verbindung herausgerissen. Es gibt keinen Staffellauf, es gibt keine Stabübergabe, sondern es gibt eine Zwangsverfrachtung per Flugzeug auf einen anderen Kontinent. Und wenn alles vertragsgemäß läuft, darf dieses Menschlein seine Mutter nie mehr wiedersehen. Und stattdessen ist es nun einem homosexuellen Paar, ja, welches Verb soll man da verwenden? Das ist die Zuspitzung der Rebellion gegen Gottes Gebot. Und deshalb dürfen wir als Zeugen dieses heiligen Gottes dazu nicht schweigen. Und Gott wird dazu auch nicht schweigen. Denn der sich wie ein Vater über Kinder erbarmt, sagt im selben Psalm von sich, Psalm 103, Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Und in dieser umkämpften Situation, liebe Leute, sind wir als Gemeinde Jesu erst recht aufgefordert, die Kinder und auch die Väter und die Mütter nicht aufzugeben und nicht im Stich zu lassen. Und darum bitten wir Gott immer wieder um Kraft und Mut, dass wir Vater sein und Mutter sein nicht so nach unserem Gutdünken verwalten, sondern im Gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Und in diesem Gebot Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden, da wird nun auch eine zweite Aufgabe von uns Eltern deutlich. Wir sind erstens Stellvertreter Gottes und wir sind zweitens Starkmacher. Wir sind Starkmacher für unsere Kinder. In diesem Sinne zitiert Paulus das vierte Gebot in Epheser 6. Sie wissen, im Epheserbrief entfaltet Paulus ja die Grundlagen für ein erfülltes Familienleben. In Epheser 5 geht es um das Miteinander von Mann und Frau und in Epheser 6 dann um Eltern und Kinder. Und wir werden die ersten drei Verse von Epheser 6 nächsten Sonntag genauer betrachten, wo es um die Kinder geht. Aber zu den Eltern sagt Paulus dann hier in Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zurüstung und Ermahnung des Herrn. Und wir haben noch diese erweiterte Fassung des Gebotes im 5. Mose 5, Vers 16 im Blick, wo Mose das noch etwas weiter aufführt, wo er sagt, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden, so stark wirst. Und damit verspricht Gott nicht, dass ein gehorsames Kind in jedem Fall ein langes Leben hat. Aber Gott verspricht damit, dass er solche Menschen und Familien, die seinem Willen folgen wollen, solche Familien, die sich seinem Plan verschreiben, dass er die in jedem Fall segnen, dass er die in jedem Fall stark machen will. Und darum haben wir Eltern, wenn wir uns auf Gottes Konzept einlassen, wenn wir uns Gottes Gebot unterwerfen, diese Verheißung, dass wir für unsere Kinder eben nicht nur Stellvertreter Gottes sind, sondern auch Starkmacher. Und Paulus nimmt das, was Mose für das Volk Israel sagt, fast eins zu eins für christliche Familien hier auf in Epheser 6. Und Paulus zeigt, wie das alte Gebot heute als praktisches Erziehungsmodell dient Und Paulus erklärt dann den Eltern so wunderschön, wie sie das in ihren Familien anwenden können. Wissen Sie, es ist genial. Es ist genial, wie Paulus die verschiedenen Aspekte unserer Erziehungsverantwortung hier in einem einzigen Vers bündelt. Epheser 6, Vers 4, wirklich wie in a nutshell, wie in einer Nussschale. Nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vers 4, und ihr Väter, das Wort, was da steht, kann auch Eltern bezeichnen im Kontext, da steht Parteres, wörtlich Väter, aber es kann die Eltern auch als Ganze bezeichnen. Also ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zurüstung und Ermahnung des Herrn. Paulus legt uns Eltern hier ans Herz, was wir unbedingt unterlassen sollen und was wir unbedingt tun sollen. Und wir schauen jetzt erstmal, was wir unbedingt tun sollen und dann, was wir unbedingt unterlassen sollen. Was sollen wir unbedingt tun? Zwei Begriffe. Paideia, das bedeutet Zurüstung, Zucht, Unterweisung, systematisches Training. Und das andere Wort, ermahnen, nutesia, Zurechtweisung, Korrektur. Es geht also um beides. Wir sollen zurüsten und zurechtweisen. Wir sollen ermuntern und ermahnen. Und damit macht Paulus in diesem Vers deutlich, wir brauchen eine ausgewogene pädagogische Kost. Wir brauchen eine gute Balance zwischen Freiheit und Grenzen setzen. Wir sollen unsere Kinder fordern, aber nicht überfordern. Wir sollen sie korrigieren, wir sollen sie liebevoll kritisieren, aber nicht entmutigen und fertig machen. Wir sollen sie loben und anfeuern, aber nicht in Watte packen und falsches schönreden. Das meint diese Ausgewogenheit. Und natürlich können wir das nicht so nach Gefühl und Wellenschlag machen, wie es uns mal gerade in den Sinn kommt, sondern wir brauchen für unser Coaching an unseren Kindern einen zuverlässigen Maßstab, einen realistischen Maßstab. Und auch der steht hier in diesem Vers. Paulus sagt, wir sollen sie zurüsten in der Ermahnung des Herrn. Und damit definiert Paulus die Quelle. Damit benennt Paulus in der Ermahnung des Herrn den Maßstab, das Curriculum, nach dem sich unsere Erziehung richten soll. Die Inhalte für unsere Erziehung bekommen wir vom Herrn. Bekommen wir natürlich aus seinem Wort. Wir wollen ermuntern, wie er ermuntert. Wir wollen ermahnen, wie er ermahnt. Wir wollen trösten, wie er tröstet. Wir wollen anfeuern, wie er anfeuert. Und das heißt, ihr Lieben, auch in der konkreten Erziehung agieren wir als Gottes Stellvertreter, als Gottes verlängerter Arm und werden dadurch Starkmacher für unsere Kinder. Und es ist wichtig, dass wir das den Kindern auch immer wieder deutlich machen, dass wir ihnen immer wieder sagen, Leute, was wir euch weitergeben, das haben wir uns nicht aus den Fingern gesogen. Das haben wir auch nicht aus der Zeitung. Das haben wir auch nicht aus dem Internet. Sondern was wir euch weitergeben, ihr Lieben, das haben wir von Gott verstanden. Schaut her, lasst uns zusammen in sein Wort schauen. Und Kinder, ihr wisst, wir versuchen auch selbst danach zu leben. Ihr wisst, wir sind auch Sünder, klar, wer weiß das besser als unsere Kinder. Aber ihr wisst, wir versuchen selbst danach zu leben. Und Kinder, wenn wir euch bestimmte Filme oder bestimmte Lektüre empfehlen, dann tun wir das, weil wir das für gut und stärkend und wichtig halten, weil wir das selber angucken und selber lesen würden. Oder wenn wir euch bestimmte Filme und bestimmte Literatur in jüngeren Jahren, sagen wir mal, verbieten und in älteren Jahren eher abraten, dann tun wir das, weil wir das selber nicht lesen würden. Oder weil wir es selber kritisch gelesen haben und gemerkt haben, wie schädlich und wie schmutzig das ist. Und wenn du das mal verstehen willst, was da schmutzig ist, dann studiere es, aber studiere es mit diesem kritischen Blick. Wissen Sie, das ist so wichtig. In der Erziehung gelten keine anderen Maßstäbe als in unserem sonstigen Leben. Es kann nicht sein, dass wir irgendwie anders leben und unseren Kindern dann in der Erziehung etwas sagen, was wir selber nicht praktizieren. In der Erziehung arbeiten wir nicht mit doppeltem Boden und wir messen nicht mit zweierlei Maß. Und wenn wir so erziehen wollen, dann geht das natürlich nur, wenn wir unser Herz da ganz reinlegen. Und das hat Paulus auch gefordert. Paulus hat das gefordert von den Christen, von den Vätern. Diese Erziehung, die muss auch mit Leidenschaft im guten Sinne geschehen. 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Da vergleicht Paulus sich wieder mit einem Vater. Und da sagt der 1. Thessalonicher 2, Vers 11, ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben. Und da setzt Paulus das voraus. Ein Vater, der seine Kinder treu erzieht, der wird sie ermahnen, der wird sie trösten, der wird sie aber auch beschwören, der wird sagen, Kind, pass auf, es hängt so viel davon ab, ich bitte dich. Verstehen Sie, Erziehung geht nicht ohne Leidenschaft. Und deswegen zeigt Paulus uns das, was wir unbedingt tun sollen. Ermuntern und ermahnen. Und dazu passt dann auf der anderen Seite, was wir unbedingt unterlassen sollen. Auch das steht hier noch in diesem Hammervers, Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das sollen wir unbedingt unterlassen. Und schauen Sie mal, dass Paulus das extra schreibt, zeigt doch offensichtlich, wie leicht es passieren kann. Obwohl wir Eltern das ja nicht wollen. Ich kann hier keinen Erziehungsvortrag halten, aber wir haben uns ausführlich am Himmelfahrtstag damit befasst und es gibt eine Tonaufnahme davon. Und wenn Sie das nochmal genauer nachhören wollen, dann können Sie mich hinterher gerne ansprechen, dann werden wir versuchen, Ihnen diese Tonaufnahme zur Verfügung zu stellen. Aber wir müssen ganz kurz in wenigen Stichworten, damit wir verstehen, wohin Paulus uns hier führen will, uns klar machen, was das heißt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Ihr könnt als Eltern ganz viel dazu beitragen, widerspenstige Kinder zu erziehen. Und was wollen wir dafür meinen? Zunächst mal ist es überraschend, dass das überhaupt eine Gefahr ist. Wären wir wahrscheinlich von selbst gar nicht drauf gekommen. Aber schauen Sie, das Erste wird schon durch die Grammatik deutlich. Paulus sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie. Das Gegenteil vom Provozieren ist Erziehen. Und das heißt umgekehrt, wer nicht erzieht, wer nicht konsequent erzieht, wer Führung verweigert, wer keinen Gehorsam von seinen Kindern fordert, wer sagt, ja, vielleicht willst du mal gehorchen, aber vielleicht auch nicht, ja, der reizt und provoziert seine Kinder. Und das heißt, ein Familienleben, in dem sich alles nach den Stimmungen und Wünschen der Kinder richtet, macht Kinder zu Tyrannen, reizt sie zum Zorn. Und genauso durch das Gegenteil, wenn man die Kinder ständig gängelt, wenn man ihnen alles verbietet, wenn man immer an ihnen rummeckert, auch das reizt sie zum Zorn. Oder wenn man sich gar nicht kümmert, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Und wenn man sie immer wegschickt, wenn immer alles andere wichtig ist, und dann kommt einer an, nein, geht jetzt nicht, reizt sie zum Zorn. Oder wenn wir emotionalen Druck auf sie ausüben, wenn wir sie verspotten oder wenn wir sie niederbrüllen, reizt sie zum Zorn. Wenn wir sie lieblos entmutigen, wenn wir sie einschüchtern, wir sagen, ach, das schaffst du sowieso nicht. Und guck dir mal den da in deiner Schulklasse an, der ist viel besser, schaffst du sowieso nicht. Reizt sie zum Zorn. Und Paulus sagt das einmal knallhart in Kolosser 3, Vers 21, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden, kann man das auch übersetzen. Wenig Lob, reizt die Kinder zum Zorn. C.S. Lewis hat mal gesagt, ein kleiner Geist findet an allem etwas zu mäkeln, aber ein großer Geist findet an allem etwas zu loben. Seien wir doch große Geister in unserer Erziehung. Loben wir. Tja, und dann noch etwas, was Kinder zum Zorn reizt, das ist sture Rechthaberei. Wenn wir Eltern unfähig sind, eigene Fehler zuzugeben, unfähig sind, uns auch mal bei unseren Kindern zu entschuldigen, zu sagen, tut mir leid, es war falsch, verzeih mir. Und es gibt sicher noch viel mehr. Ich zeige Ihnen nur diese Beispiele, weil es so leicht ist, Kinder sauer zu fahren. Es ist so leicht, Kinder zum Zorn zu reizen, dass man ihnen die Erziehung verweigert, dass man sie zu Tyrannen macht und alle ihre Wünsche erfüllt, dass man sie gängelt, dass man sich nicht richtig kümmert, dass man sie einschüchtert, dass man sie wenig lobt, dass man sture Rechthaberei betreibt. Man kann so viel falsch machen. Und vielleicht kann man sich diese beiden Punkte, ne, was wir unbedingt tun sollen und was wir unbedingt unterlassen sollen, wie eine Waagschale vorstellen. Und je mehr wir die eine Waagschale füllen, indem wir das Gute tun, Zurechtweisung und Zurichtung, umso leerer und leichter wird die Schale dessen, was wir unterlassen sollten. Und je mehr wir sie zum Zorn reizen, umso mehr geht es in diese Richtung und zieht alles runter. Zu welcher Seite neigt die Waage in deiner Erziehung? Zu dem, was wir unbedingt tun sollten oder zu dem, was wir nach Gottes Wort unbedingt lassen sollten. Und wir sehen, wir haben hier eine herrliche Aufgabe. Wir sollen Starkmacher für unsere Kinder, Starkmacher für unsere Enkelkinder sein und immer mehr werden. So erklärt Paulus die Konsequenz des vierten Gebots für uns Eltern. So ehren wir ihn. Und schließlich ein letztes. Gottes Gebot erreicht uns Väter und Mütter noch mit einem dritten Auftrag. Wir sollen Stellvertreter Gottes sein, wir sollen Starkmacher für unsere Kinder sein und ein drittes und letztes, wir sollen Sämänner sein. Es ging ein Sämann aus zu sehen, wir sollen auf Hoffnung säen, wir sollen Sämänner sein und damit über uns hinaus blicken. Was meine ich damit? Das vierte Gebot enthält ein Zukunftsversprechen und Paulus hebt das in Epheser 6 extra hervor. Er sagt, auf dass du lange lebst auf Erden. Er sagt, das ist das erste Gebot, was eine Verheißung hat. Zukunftsversprechen. Und Gott beteiligt uns Eltern daran, dieses Zukunftsversprechen vorzubereiten. Schauen Sie, wenn wir unsere Kinder begleiten und fördern, dann wirken wir damit ja schon über unser eigenes Erdenleben hinaus. Und wir wissen, was wir jetzt tun, was wir jetzt einsäen, das wird auch dann noch Bestand haben, wenn wir schon im höheren Chor mitsingen werden. Mose sagt, auf dass du lange lebst. In dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Und Mose sagt das ganz getrost, obwohl er weiß, dass er selber das gelobte Land nicht mehr betreten wird. Aber die Nachkommen. Und genauso hat es Abraham gemacht, noch 400 Jahre früher. Abraham, der wusste auch, dass sich Gottes große Verheißung mit dem Land und der Heimat und so weiter zu seinen Lebzeiten nicht mehr erfüllen würde. Aber Abraham war gewiss, dass Gott zum Ziel kommt. Und der Patriarch war dankbar, dass er selber den Staffelstab einen Teil dieses Weges tragen durfte. Aber er war dann auch bereit, und da bietet er uns ein großartiges Vorbild, er war dann auch bereit, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Und der entscheidende Satz ist 1. Mose 25, 5, da steht, und Abraham gab all sein Gut an Isaak. Das ist die Stabübergabe. Und diese Stabübergabe vollzieht sich nicht nur materiell, sondern sie vollzieht sich in erster Linie geistlich und ideell. In dem Moment, da lässt Abraham los. Da lässt er den Staffelstab los und gibt ihn weiter an die nächste Generation. Die Führung des Clans. Gott hatte ihm das deutlich gesagt. Er hat gesagt, pass auf, die Segenslinie, durch die alle Welt gesegnet werden soll, muss über diesen einen Sohn verlaufen, über den verheißenen Sohn, den ich dir geschenkt habe. Und dieses große göttliche Ziel hat Abraham in der Situation 1. Mose 25 im Blick. Das heißt, er schaut über sich hinaus. Er schaut über sein eigenes kleines Leben. Er schaut über seine 100 Meter auf der Staffelstrecke, schaut er hinaus. Und er gibt das ab und er sagt nicht, ach, ich mache das lange weiter, solange es noch leidlich geht, solange ich mache ich eben weiter. Er fragt auch nicht, ach, mit welcher Lösung fühle ich mich eigentlich am besten, was fühlt sich für mich am besten an und danach verfahre ich. Sondern er blickt auf Gottes große Zukunft. Und darum gibt Abraham, genauso wie Mose, den Staffelstab gern weiter. Und Abraham schickt damit die nächste Generation, seinen Sohn Isaak, mit Schwung ins Rennen. Sämann auf Hoffnung. Und Sämann auf Hoffnung, das heißt ja nicht unbedingt, dass er selber ermattet stehen bleibt. Also wissen Sie, Abraham erinnert mich eher an manche Staffelläufer, das ist meistens so bei den Dritten, wenn die auf den Vierten übergeben haben, beobachten Sie das mal, dann hören die nicht auf zu laufen, sondern dann rennen die noch hinterher, obwohl sie den Staffelstab längst nicht haben und feuern ihren Schlussläufer auf dieser Zielgerade noch an. Und so sollen wir es machen. Wir sollen den Staffelstab irgendwann übergeben, wenn Gottes Zeit gekommen ist, und dann weiter anfeuern und mitlaufen und unterstützen, wo es geht. Klaus Bockmühl, der christliche Ethiker, der in seinen letzten Jahren als Professor in Kanada lehrte, der hat in einem Vortrag über unser Gebot eine spannende Beobachtung gemacht, die ich Ihnen hier noch mitgeben will, aus dem Neuen Testament. Ich habe sein Buch jetzt leider da in meinem Platz liegen, aber ich habe mir das Zitat aufgeschrieben. Da hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die beste Möglichkeit, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, besteht darin, mit ihnen gemeinsam Gott zu dienen. Und auf Seite 105 schreibt Bockmühl dann, das wirkliche Ziel in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist die Zusammenarbeit im Dienst. Das sieht man zum Beispiel in der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, den er seinen Sohn nennt. Zitat Ende. Und damit will Bockmühl sagen, zeigt Paulus, was Väter und Söhne, was Eltern und Kinder am meisten miteinander verbindet. Der Dienst für den Herrn. Und Bockmühl fügt hinzu eine interessante Beobachtung. Er sagt, in den ersten Gemeinden war das kein Einzelfall. Wörtlich, in der frühen Kirche spielten Familien tatsächlich eine große Rolle. Und als Beispiel kann man hier etwa auf das Haus des Stephanas in 1. Korinther 16, Vers 15 verweisen, wo Paulus schreibt, 1. Korinther 16, Vers 15, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, ihr kennt seine Familie, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Ihr kennt das Haus des Stephanas. Ihr wisst, das sind treue Leute. Und Stephanas war so ein Seemann, ein Sämann, der seine Kinder dadurch auf die Zukunft vorbereitete, indem er eine Zeit lang mit ihnen gemeinsam im Reich Gottes in der Gemeinde diente. Und damit kommen wir zum Schluss für heute und müssen festhalten, dass dieses vierte Gebot, wie Betzel sagt, sich im letzten Grund doch an uns Eltern wendet. Erstmal an die Eltern. Nächste Woche dann, wie gesagt, geht es um die Kinder, aber heute um die Eltern. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und Paulus sagt, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Und damit formuliert Gott zunächst in diesem Gebot eine klare Stellenbeschreibung für uns Väter und Mütter, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen erstens als Stellvertreter Gottes gegenüber unseren Kindern. Wir wollen Gott ihnen näher bringen. Wir haben diesen Glanz von Gott, weil er der Quell aller Vaterschaft ist. Und dann sind wir berufen von Gott als Starkmacher für unsere Kinder. Als Starkmacher, indem wir sie aufziehen in der Ermutigung und Ermahnung des Herrn. Und so werden wir schließlich auch Sämänner auf Zukunft. Leute, die ihre Kinder auf die Zukunft vorbereiten, die dadurch Gottes Zukunft dienen und die den Staffelstab weitergeben. Gestern gab es im Halbfinale der 4x100 Meter Staffel bei den Frauen ein Drama. Beim letzten Wechsel von der dritten zur vierten Läuferin kam die dritte Läuferin, die Sophia Jung, ins Straucheln und hat es nicht mehr geschafft, innerhalb der Wechselzone den Stab in die Hand der Schlussläuferin zu legen. Sie hat es nicht mehr geschafft. Und damit war der Wechsel verpatzt. Sie sind ausgeschieden und sie waren dann abends im Finale nicht mehr dabei. Wenn der Stabwechsel einmal verbockt wird, gibt es keine zweite Chance. Das gilt in der Leichtathletik. Aber Gott sei Dank, es gilt nicht bei unserem Herrn. Alle unsere Versäumnisse gegenüber der nächsten Generation, alle verpassten und versäumten Stabübergaben sind traurig. Ja, sie sind traurig und sie tun uns leid. Aber sie müssen vor Gott nicht das letzte Wort sein. Sie müssen nicht das Aus bedeuten. Sie können uns vergeben werden. Versteht ihr? Alle unsere Versäumnisse im Verhältnis der Generation, alle deine Versäumnisse im Verhältnis zu deinen Kindern oder zu deinen Enkeln, aber auch im Verhältnis zu deinen Eltern, alle diese Versäumnisse kann Jesus wieder heil machen, wenn du sie zu ihm bringst. Und Jesus will vergeben. Jesus will es wieder gut machen. Und Jesus kann jederzeit das tun, was der letzte Vers des Alten Testaments in Maleachi 3 für das Ende verheißt. Jesus kann das jederzeit tun, was dieser Vers für das Ende verheißt. Nämlich, Gott wird das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen. Und das Herz der Söhne wird Gott bekehren zu ihren Vätern. Er wird es wieder gut machen. Und wir könnten fortfahren. Gott wird das Herz der Mütter bekehren zu ihren Töchtern. Und das Herz der Töchter zu ihren Müttern. Und der Herr, der Herzen neu macht, der kann auch Familien heil machen. Ach, allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns dieses großartige Konzept deiner Schöpfungsordnung geschenkt hast, dass du uns da hineingestellt hast. Herr, und wir erschrecken zugleich, wenn wir sehen, wie viel wir dir schuldig geblieben sind. Du gibst uns diese enorme Ehre, deine Stellvertreter zu sein. Und ach Herr, was haben wir alles versäumt? Danke, dass es nicht vorbei ist. Danke, dass wir in jeder Situation zu dir kommen dürfen und bitten um deine Vergebung, betteln um dein Erbarmen. Und Herr, dass du auch Situationen, die uns ausweglos erscheinen und die vielleicht durch unsere Schuld oder Mitschuld ausweglos geworden sind, dass du sie gut machen kannst. Herr, wir brauchen dich. Wir können deine Gebote nicht halten, wenn du es uns nicht gibst. Aber lass uns doch dein wunderbares Konzept als Ermutigung vor Augen stehen. Und vor allem das Entscheidende ist, du bist ja mit uns. Du kennst ja die Lage. Und wir wollen neu bekennen, Herr, wie sehr wir dich brauchen. Und wir sind bereit, dir zu dienen. Wir wollen gehorsam sein. Herr, hilf jedem in seiner speziellen Situation. Du lieber, guter Herr. Amen.